Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 7 bis 31. Ein weiterer Teil aus der sogenannten Abschiedsrede Jesu. Während das Matthäus, das Markus und das Lukas-Evangelium darüber berichten, wie Jesus am Tag vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern das Passamahl hält, konzentriert sich das Johannes-Evangelium auf das, was Jesus ihnen an diesem letzten gemeinsamen Abend mitzuteilen hat. Die Abschiedsrede Jesu umfasst immerhin 5 Kapitel, und zwar die Kapitel 13 bis 17. Unter anderem kündigt Jesus an, dass er schon bald an einen Ort gehen werde, wohin ihm niemand folgen kann. Simon Petrus vermutet anscheinend, dass Jesus damit auf die Konflikte mit den religiösen Führern des Volkes anspielt. Vielleicht denkt er an den Palast des Hohen Rates, zu dem Jesus später tatsächlich gebracht wird, oder an ein Gefängnis. Doch davon ist keineswegs die Rede. Zu Beginn von Kapitel 14 stellt Jesus klar, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Einer der Jünger Jesu, und zwar Thomas, ist mit dieser nicht besonders eindeutigen Antwort unzufrieden und hakt noch einmal nach. Und auch Philippus, sonst eher ein stiller Zeitgenosse, meldet sich zu Wort. Jesus verlangt seinen Jüngern einiges ab, als er ihnen gegenüber am letzten gemeinsamen Abend andeutet, was in den nächsten Tagen auf sie und vor allem auf ihn zukommen wird. Doch warum zögert Jesus, ihnen reinen Wein einzuschenken, so dass jeder ihn auf Anhieb versteht? Fürchtet er, seine Jünger könnten sich aus lauter Angst auf- und davon machen? Oder spricht er über Dinge, die seine Jünger noch nicht begreifen können? Ich vermute, dass die zweite Möglichkeit zutrifft. Jesus spricht davon, dass es im Hause seines himmlischen Vaters viele Wohnungen gibt. Und davon will er zumindest einige für seine Jünger vorbereiten und sie dann zu sich holen. Warum eine spezielle Vorbereitung notwendig ist, dazu sagt Jesus nichts. Aber er nennt sozusagen die Voraussetzung, die jemand erfüllen muss, um in diese bezugsfertigen Wohnungen bei Gott, dem Vater, einziehen zu können. Jeder, der dies möchte, muss Jesus Christus als Weg zum Vater akzeptieren. Auf die Rückfrage von Thomas antwortet Jesus, ich zitiere Vers 6, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.« Weiter ab Vers 7. Jesus fügt hinzu, »Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen, und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.« Spricht zu ihm Philippus, »Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.« Immer dann, wenn Philippus den Mund aufmacht, lohnt es sich, etwas genauer hinzuhören, denn im Gegensatz zu Simon Petrus scheint er normalerweise eher zurückhaltend zu sein. Sein Name könnte darauf hinweisen, dass er griechische Wurzeln hat. Vielleicht erinnern Sie sich, in Kapitel 12 war von einigen Griechen die Rede, die einige Tage vor dem Passafest Jesus gern kennenlernen wollten. Sie wandten sich zuerst an Philippus, was ebenfalls auf eine griechische Herkunft hindeuten könnte. Noch interessanter ist allerdings die Tatsache, dass er anscheinend immer, wenn wir ihm begegnen, andere Menschen im Schlepptau hat, um sie zu Jesus zu bringen. Die Griechen habe ich eben schon erwähnt. Doch bereits in Kapitel 1 des Johannesevangeliums wird darüber berichtet, wie Philippus Nathanael auf Jesus hinweist. Und obwohl Nathanael zu bedenken gibt, was kann aus Nazareth Gutes kommen, gibt Philippus zur Antwort, komm und sieh es. Und es kommt daraufhin zu einer Begegnung mit Jesus. In Kapitel 14 in unserem Bibeltext ist er nun derjenige, der seine tiefe Sehnsucht zum himmlischen Vater in Worte kleidet. Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Besonders die zweite Hälfte dieses Satzes lässt mir keine Ruhe. Und es genügt uns. Wann kann ich das im Brustton der Überzeugung sagen? Es genügt mir. Und damit verbunden, nein, danke, mehr Geld brauche ich nicht. Was ich habe, genügt mir. Oder, nein, danke, ich lege keinen Wert darauf, von anderen bewundert zu werden. Ich bin mit meinem Leben zufrieden. Es genügt mir. Oder, nein, danke, auch wenn ich meine Kinder von Herzen lieb habe, einen Vorsorgeplan zum Vermögensaufbau möchte ich nicht abschließen. Was ich ihnen mit auf den Weg gebe, das genügt mir und das wird auch ihnen genügen. Ich billige jedem Menschen gerne zu, dass er in dem einen oder anderen Punkt anders entscheidet als ich, weil er bestimmte Dinge aus gutem Grund für wichtig hält. Doch die entscheidende Frage scheint mir zu sein, ob wir, egal um was es im konkreten Fall geht, überhaupt einmal sagen können, es genügt. Wir leben heute in einer Zeit, in der viele Wirtschaftszweige uns davon überzeugen wollen, dass man niemals genug Sicherheit, genug Bequemlichkeit und genügend Statussymbole haben kann. Doch wirklich zufrieden werden wir dadurch nicht. Nun haben solche Dinge auf den ersten Blick nur wenig damit zu tun, ob jemand in seinem Glauben Erfüllung findet. Aber ehrlich gesagt habe ich Zweifel daran, ob jemand, der nach immer mehr Wohlstand oder Anerkennung strebt, wirklich aus vollem Herzen mit Philippus sagen kann, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Für Philippus, so wage ich es zu behaupten, war es das Großartigste im Leben, Gott kennenlernen zu dürfen. Ich lese Vers 9 aus unserem Bibeltext. Jesus spricht zu ihnen, »So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater?« Philippus und die anderen Jünger leben in einer aufregenden Zeit. Viele von ihnen haben das Judentum sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen und kennen sich bestens in den Schriften des Alten Testaments aus. Nun sind sie zu Nachfolgern Christi geworden. Aber als Christen im eigentlichen Sinne kann man sie noch nicht bezeichnen. Denn noch ist Jesus nicht für die Sünden der Menschen gestorben und die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde liegt ebenfalls noch in der Zukunft. Was ich damit sagen will, das Bild, das sich Philippus von Gott macht, ist offenbar vom Alten Testament geprägt. Gott ist für ihn derjenige, der sich mit Mose an der Stiftshütte traf und der Jesaja eine Vision von der Herrlichkeit Gottes schenkte. Nun hatte Philippus in den Jahren, in denen er mit Jesus unterwegs war, sicher noch eine ganz andere Seite Gottes kennengelernt, nämlich Gott als Vater, dem man sich vorbehaltlos anvertrauen kann. Doch anscheinend kann Philippus das, was Jesus ihm vorgelebt hat, noch nicht so richtig ins eigene Leben übertragen. Vermutlich ist er unsicher, ob auch er es wagen kann, Gott als seinen himmlischen Vater anzusprechen. Wäre das nicht eine Anmaßung? Nein, sagt Jesus und gibt zu bedenken, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Jesus scheint hier allerdings nicht nur auf sich als Vorbild hinzuweisen, so nach dem Motto, schau mal, Philippus, wenn ich Gott als meinen Vater ansprechen kann, dann darfst du das auch. Sondern hier scheint es auch um die besondere Stellung zu gehen, die Jesus einnimmt. Erinnern wir uns an Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und auch nun in Vers 9 geht es um die besondere Stellung Jesu. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Na klar, haben die Leute in Jesus zunächst einmal einen ganz gewöhnlichen Menschen gesehen. Aber was er zu ihnen sagte, welche Wunder er vollbrachte und auf welche Weise er von seinem himmlischen Vater als dessen Sohn bestätigt wurde, das machte ihn zu etwas Besonderem. Der Schreiber des Hebräerbriefes bringt es genau auf den Punkt, indem er Jesus folgendermaßen beschreibt. Er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Also, Jesus ist nicht nur ein Vorbild für seine Jünger gewesen, indem sie ihn dabei beobachten konnten, wie eng seine Beziehung zu Gott war, sondern er selbst in seiner ganzen Wesensart war, um es mit den Worten des Hebräerbriefes zu sagen, der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Zurück zu unserem Bibeltext. Jesus redet weiter mit Philippus, wobei die Fragen, die Jesus ihm stellt, meines Erachtens nicht als Vorwurf zu verstehen sind, sondern Jesus möchte Philippus in Erinnerung rufen, was er in den ungefähr 3 Jahren, die er mit ihm unterwegs war, gesehen, gehört und erlebt hat. Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Jesus weist hier auf seine Worte und auf seine Taten hin. Sie stehen miteinander vollkommen im Einklang und spiegeln zugleich wider, was dem Willen Gottes entspricht. Das klingt nicht besonders sensationell, aber haben wir nicht gerade damit große Schwierigkeiten? Was wir sagen und was wir tun, dazwischen klafft häufig eine hässliche Lücke. Und stets auf den Willen Gottes zu achten, damit haben wir ohnehin unsere Schwierigkeiten. An dieser Stelle möchte ich noch einmal an die Fußwaschung in Kapitel 13 erinnern, mit denen Jesus einige seiner Jünger, zumindest aber Simon Petrus, in Verlegenheit gebracht hat. Diese symbolische Handlung sollte sie daran erinnern, dass sie es immer wieder nötig haben, vom Schmutz der Sünde reingewaschen zu werden, auch wenn sie bereits vorher durch eine geistliche Wiedergeburt sozusagen von Kopf bis Fuß gereinigt wurden. Mein Eindruck ist, dass viele Christen, um im Bild zu bleiben, die tägliche Fußwäsche vernachlässigen. Ja, und irgendwann stinken dann die Sünden, die sie nach und nach im täglichen Leben auf sich geladen haben, bis zum Himmel. Dabei heißt es doch im 1. Johannesbrief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist Ihnen übrigens schon mal aufgefallen, dass sich Jesus niemals auf seinen Verstand oder auf seinen eigenen Willen beruft, wenn er eine wichtige Entscheidung trifft? Stattdessen hört man, wie in Vers 10, die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus, und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Die Art und Weise, wie Jesus mit seinen Jüngern spricht, ermutigt sie offenbar, Fragen zu stellen und eigene Zwischenbemerkungen zu machen. Petrus, Thomas und Philippus haben bisher davon Gebrauch gemacht. Jetzt geht es aber erst einmal ungestört weiter bis Vers 22. Da meldet sich dann ein zweiter Jünger namens Judas zu Wort, der vermutlich mit dem Jünger Thaddäus im Matthäus- und Markus-Evangelium gleichzusetzen ist. Zunächst jedoch die Verse 11 und 12. Jesus sagt zu seinen Jüngern, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. In den letzten 3 Jahren seines Lebens, als Jesus predigend umherzog und Wunder vollbrachte, hat er wirklich Großartiges vollbracht. Besonders in den ersten 3 Evangelien des Neuen Testaments gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass Jesus sehr viele kranke, behinderte und auch besessene Menschen geheilt hat. Möglicherweise waren es Tausende. Nun verweist Jesus hier auf seine Nachfolger, die noch Größeres vollbringen werden. Ich denke, dass damit seine Jünger gemeint sind. Denn nach seinem Tod und seiner Auferstehung tragen sie einerseits zu den ersten Gemeindegründungen bei und gewinnen andererseits als Missionare weitere Menschen für Jesus Christus. Die Apostelgeschichte berichtet, dass auch die Jünger Jesu, die als Apostel in die Welt gesandt werden, verschiedene Wunder vollbringen. Das größte Wunder aber dürfte sein, dass aus den verhältnismäßig wenigen Christusnachfolgern, die es kurz vor der Kreuzigung Jesu bereits gibt, eine unüberblickbar große Menge wird. Simon Petrus etwa, dem am Ende des vorangegangenen Kapitels angekündigt wurde, dass er seinen Herrn tags darauf verleugnen wird, er wird am Pfingsttag so mitreißend predigen, dass rund 3000 Menschen gläubig werden. Wenn das kein Wunder ist? Aber mit der ersten Generation von Aposteln nahmen die Wunder kein Ende. Zwar habe ich den Eindruck, dass zum Beispiel Krankenheilungen immer mehr zu einer Ausnahmeerscheinung wurden. Aber dass sich Menschen zu Jesus Christus bekehren, der doch nicht mehr als Mensch unter ihnen lebt, das halte ich wahrhaftig für das größere Wunder. In der zweiten Hälfte von Vers 12 wird Jesus mit den Worten zitiert, »Denn ich gehe zum Vater«. Damit scheint er sozusagen einen Strategiewechsel anzukündigen. Während er bis zu diesem Zeitpunkt selbst viele Wunder vollbrachte und seine Jünger anleiten konnte, wird sich die Situation bereits in den nächsten Stunden grundlegend ändern. Dann sind die Jünger auf sich gestellt. Denn, so sagt es Jesus, ich gehe zum Vater. Zwar wird Jesus den Seinen weiterhin beistehen, aber auf eine andere Weise. Gleichzeitig kommt es immer mehr auf die Bereitwilligkeit und die Geschicklichkeit der Christen an, wenn sie das Evangelium in aller Welt verbreiten wollen. Sie werden sozusagen zum verlängerten Arm Gottes. Wie viele Menschen haben beispielsweise allein durch technische Experimente und Forschungsarbeiten dazu beigetragen, dass die gute Nachricht von Jesus Christus weltweit durchs Radio verbreitet werden kann? Ich denke, wie niemand vor uns in der Geschichte können wir bestätigen, dass die Ankündigung Jesu aus Vers 12 in Erfüllung gegangen ist. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, wie oft Jesus in diesem Kapitel von seinem Vater spricht? 23 Mal wird er erwähnt. Sein Vater steht im Zentrum seines Handelns und Redens. Weiter ab Vers 13. Jesus sagt zu seinen Jüngern, »Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.« Wer großartige Dinge für Gott vollbringen will, der kommt um das Gebet nicht herum. Diese ganz praktische Schlussfolgerung ziehe ich aus dem, was Jesus hier sagt. Dass wir zunächst einmal um etwas bitten sollen, bevor wir Hand anlegen, das schützt uns davor, uns selbst als große Macher ins Zentrum zu stellen. Nicht wenige Christen allerdings meinen, mit der Zusage Jesu, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, sie meinen, damit eine Art Zauberstab in der Hand zu halten. Doch dann passiert unter Umständen Folgendes. Sie bitten, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, dass dies oder jenes geschieht. Doch dann stellen sie enttäuscht fest, dass alles beim Alten bleibt. Wie kann das sein? Nun, ich fürchte, dass sie die Zusage aus Vers 14 isoliert betrachtet haben, ohne sozusagen das Kleingedruckte im Vertrag zu lesen. Und das folgt meines Erachtens in Vers 15. Dort heißt es, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich finde es bedauerlich, dass sich in manchen Bibelausgaben zwischen Vers 14 und 15 eine Zwischenüberschrift befindet. Denn dadurch kommen manche Bibelleser überhaupt erst auf die Idee, diese beiden Verse, die meines Erachtens eng zusammengehören, getrennt voneinander zur Kenntnis zu nehmen. Ich persönlich halte es für sehr wichtig, dass wir uns klar machen, was es heißt, im Namen Jesu um etwas zu bitten. Es bedeutet, sich voll und ganz mit Jesus zu identifizieren und an seiner Stelle vor dem himmlischen Vater eine Bitte zu äußern. Und identifizieren bedeutet in diesem Fall, sich an Jesu Gebote zu halten. Damit sind nicht nur die 10 Gebote gemeint, sondern alles, was Jesus gelehrt hat. Ja, unsere Liebe zu Jesus beweist sich im Gehorsam ihm gegenüber. und nur diejenigen, die ihn lieben und ihm gehorsam sind, können die Verheißung aus Vers 14 in Anspruch nehmen. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ich vergleiche diese Zusage gern mit einem Scheck, den jemand bei seiner Bank einlösen möchte. Doch der aufmerksame Angestellte am Schalter schaut sich zuerst ganz genau den Scheck an und dann den vorgelegten Personalausweis und kommt dann zu dem Schluss: Moment mal, Sie sind ja gar nicht der rechtmäßige Empfänger, auf den der Scheck ausgestellt wurde. In diesem Sinne sind die rechtmäßigen Empfänger der Zusage Jesu aus Vers 14, also nur diejenigen, die seine Gebote gemäß Vers 15 halten. Ich lese nun weiter ab Vers 16. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Den Heiligen Geist oder den Geist der Wahrheit, wie er hier genannt wird, gibt es schon von Anfang an. Er ist Teil der sogenannten Trinität oder Dreieinigkeit Gottes: Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Neu ist aber seine besondere Rolle, die er seit dem Pfingstereignis einnimmt, von dem in der Apostelgeschichte Kapitel 2 berichtet wird. Der Heilige Geist dient den Christen fortan als Tröster oder als Fürsprecher und Beistand, wie man den entsprechenden Begriff aus dem griechischen Neuen Testament auch übersetzen könnte. Weiter ab Vers 18. Jesus sagt: Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, und ihr in mir und ich in euch. Hier kündigt Jesus offenbar an, dass er für die Welt, also für alle weltlich gesinnten Menschen, bald nicht mehr sichtbar sein wird, weil er zu seinem himmlischen Vater zurückkehrt. Aber diejenigen, die ihn lieben, sollen ihn im geistlichen Sinne weiterhin sehen können. Der Heilige Geist wird es möglich machen, dass sie seine Gegenwart spüren, als ob er wie ein Mensch aus Fleisch und Blut mitten unter ihnen leben würde. Die letzten Wörter in Vers 20 ergeben einen Halbsatz, den ich wirklich genial finde. Ganz am Anfang in der Einführung zum Johannesevangelium bin ich bereits darauf eingegangen: Ihr in mir und ich in euch. Das sind 7 ganz kurze Wörter, die doch einen so tiefgründigen Sinn ergeben, dass kein Philosoph dieser Welt ihn jemals völlig ausloten kann. Ihr in mir, das bedeutet, ihr seid errettet. Und ich in euch heißt, ich will euch mit meinem Geist erfüllen, ihr seid geheiligt. Ich lese weiter ab Vers 21. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Soweit die Verse 21 bis 26. Fast bekommt man den Eindruck, als ob Jesus das vorher schon Gesagte noch einmal wiederholt, allerdings etwas einfacher, damit Judas es auch verstehen kann. Ich finde, wir können Judas dankbar sein, dass er bei Jesus noch einmal nachgefragt hat. Denn ich zumindest empfinde das, was Jesus ihm zur Antwort gibt, als äußerst hilfreich. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, ist dieser zweite Judas, der hier in Vers 22 ausdrücklich als nicht der Iskariot bezeichnet wird, vermutlich mit Thaddäus identisch. Dieser Name taucht im Matthäus- und im Markus-Evangelium auf. So ist das eben mit den Doppelnamen. Wenn sie tatsächlich als Doppelnamen benutzt werden, wie etwa Simon Petrus oder Judas Iskariot, dann tragen sie zur eindeutigen Kennzeichnung der jeweiligen Person bei. Wenn jedoch mal der eine und mal der andere Teil des Doppelnamens verwendet wird, dann gibt es Verwirrung. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, ihnen den Heiligen Geist als Tröster zu schicken. Ja, in Vers 18 heißt es sogar ausdrücklich, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Der letzte Abschnitt von Kapitel 14 unterstreicht nun das alles noch einmal auf eindrückliche Weise. Was Jesus hier sagt, führt uns seine große Liebe und Fürsorglichkeit vor Augen. Er spricht zu seinen Jüngern, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich's euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, gemeint ist damit der Teufel. Er hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Soweit die restlichen Verse von Kapitel 14. Hier könnte es nun eigentlich gleich mit Kapitel 18 weitergehen, denn anscheinend beendet Jesus die Feier des gemeinsamen Passamahls und fordert seine Jünger zum Gehen auf. Und in Kapitel 18 folgt der Bericht über die Gefangennahme Jesu. Deshalb meinen manche Bibelausleger, dass die Kapitel 15, 16 und 17, die dazwischen liegen, eine Art Ergänzung sind. Mag sein, dass Johannes, der mutmaßliche Verfasser des Johannesevangeliums, sie an dieser Stelle platziert hat, als ihm beim Schreiben noch manches Wichtige einfiel. Auf jeden Fall aber sind sie ein sehr wertvoller Bestandteil der Abschiedsrede Jesu. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erwartet Sie der Anfang von Kapitel 15 des Johannesevangeliums. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.